ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Wir hatten uns seit etwa 2 Monaten gedatet. Ich und, nennen wir ihn mal, Alex. Eigentlich passte alles. Er war fürsorglich, kochte mir Suppe, half mir dabei, meinen neuen Router einzurichten. Und trotzdem dachte ich, das mit uns, das wird nichts. Weil er Fleisch isst. Und ich damals überzeugt war, wer wirklich empathisch und liebevoll ist, kann keine Tiere essen. Eines Abends trafen wir uns draußen zum Spazieren. Und ich wollte unsere Datingphase beenden. Wegen der Fleischsache. Und er hat ganz anders reagiert, als ich erwartet hatte. Mein Name ist Viktoria Marciniak. Ich habe schon viele Red Flags gesehen, von ihnen gehört und mich manchmal gefragt, ob mein eigenes Verhalten bei anderen vielleicht auch schon mal die Alarmglocken schrillen gelassen hat. In dieser Folge gehe ich den Fragen nach, was sind Red Flags? Helfen sie uns, Fehler zu vermeiden? Wie erkennt man wichtige Warnsignale in Beziehungen und ordnet sie richtig ein?
Also Red Flags sind jetzt nicht unbedingt ein psychologischer Fachbegriff. Das klingt zwar so, aber es ist eher poppsychologisch der umgangssprachliche Begriff für Warnsignale.
Das ist Anouk Algermissen. Sie ist Psychologin und Paartherapeutin. Und mit poppsychologisch meint sie populärpsychologisch, also eher Küchenpsychologie als Wissenschaft.
Es gibt jetzt keinen Katalog in Diagnosemanualen zum Beispiel, wo drin steht, das sind die Red Flags und die sind auch alle wissenschaftlich getestet. Hier ist es eher so eine Art lose gesellschaftliche Idee von Punkten, wo Menschen sagen, das ist für mich ein Problem. Kann aber sehr individuell sein. Also was für die eine Person ein Red Flag ist, muss für die andere Person das nicht sein.
Wie individuell und unterschiedlich Menschen Red Flags definieren, zeigt unsere Straßenumfrage.
Lügen, Geheimnisse, probieren Sachen zu vertuschen.
Ich glaube, so Lovebombing finde ich richtig schlimm.
Boah, fremdgehen und Handy kontrollieren. Einfach so, ohne zu fragen.
Also die größte Red Flag ist, finde ich, für mich, wenn man so unfreundlich zu Kellnern ist oder zu so Servicepersonal.
Wenn man Aufmerksamkeit jemand anderen gibt. So zum Beispiel ist nicht mir, sondern einer anderen Person.
Ich muss jetzt mal spezifisch aus Erfahrung gehen, wenn sie Hello Kitty mag, zu sehr mag, obsessiv. Dann, da würde ich immer für die Zukunft aufpassen.
Eine Umfrage der Partnerbörse Elite Partner von 2022 zeigt, dass folgende 3 Dinge von den meisten Befragten auf Partnersuche als besonders abstoßend wahrgenommen werden. Erstens, Beschwerden und Jammern. Zweitens, häufiges Reden über den oder die Ex. Und drittens, wenn sich jemand nie von sich aus meldet. Okay, also die Punkte verstehe ich. Aber brauchen wir gleich lange Listen mit Red Flags, wie sie in den sozialen Medien immer wieder kursieren? Das geht dem Paartherapeuten Erik Hegmann zu weit.
Meine persönliche Red Flag sind Red Flags.
Erik Hegmann ist Paartherapeut und Autor. Vielleicht kennen Sie ihn aus der NDR-Doku-Serie Die Paartherapie.
Grundsätzlich ist da ein Teil in mir, der schon sagt, das ist etwas Gutes, zu wissen, was mir gut tut und was ich nicht haben möchte und womit ich gar nicht erst umgehen will und was ich aussortiere. Das finde ich sehr, sehr sinnvoll, denn das hat was mit Selbstschutz, sowohl psychisch als auch körperlich. Gleichzeitig bin ich ja als Paartherapeut der Meinung, dass Beziehungen ein Entwicklungsfeld sind für Persönlichkeit. Und das bedeutet, wenn ich jetzt alles abwähle, was mir zu unterschiedlich erscheint, was mir zu anstrengend erscheint, dann verhindere ich auch persönliche Entwicklung, weil ich eigentlich ein symbiotisches Bild bevorzuge, in dem alles schön und heil ist. Und das ist nicht realistisch.
Auch ich wollte Alex, mein Date vom Anfang der Geschichte, abwählen, weil ich wegen der einen Sache dachte, dass wir kein Paar sein können, dass wir zu unterschiedlich sind und dass eine Beziehung dann zu anstrengend wäre. Dabei hätte ich mich ja persönlich weiterentwickeln können, indem ich mich selbst mal frage, warum ist mir das eigentlich so wichtig? Woher kommt diese persönliche Red Flag?
Das basiert natürlich auf meinen schmerzhaften Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich versuche zu vermeiden. Es ist völlig normal, nach schlechten, schmerzhaften Erfahrungen, wenn ich lange gedatet habe beispielsweise oder wenn ich aus einer Beziehung raus bin, dass ich mich vor weiteren Verletzungen schützen möchte. Red Flags sind also formulierte Schutzstrategien, weil ich in meiner Biografie gelernt habe, dass die sinnvoll ist. Und gerade wenn es um Paarkommunikation geht, wo habe ich denn Paarkommunikation gelernt? In meiner Familie, mit meinen Bezugspersonen. Entweder ich glaube, dass das richtig war oder ich glaube, es war ganz doof und ich will es ganz anders machen. Nichtsdestotrotz beeinflusst mich das.
Meine damalige Fleischesser-Red Flag ist also vermutlich aus der Summe meiner negativen Erfahrungen entstanden. Wegen vieler blöder Sprüche von Männern, die ich zu hören bekam. Ob ich nicht doch noch ein Steak zu meinem vegetarischen Gericht haben wollte. Endlose, von meiner Seite unprovozierte, Diskussionen, warum ein veganes Schnitzel nicht Schnitzel heißen darf. Alles unangenehme Situationen, vor denen ich mich wohl schützen wollte. Aber Alex war anders. Er drückte mir keine abwertenden Sprüche rein und reagierte dann bei dem Spaziergang ganz anders als erwartet. Er sah unsere Beziehung als das von Hegmann erwähnte Entwicklungsfeld und sagte mir, er wollte schon länger Vegetarier werden. Wegen der CO2-Emissionen hätte es auch schon mehrfach versucht, aber ihm fehlte die Motivation. Und die hätte er jetzt mit mir. Er wurde Vegetarier und wir ein Paar. Red Flags sind fast immer individuell und hängen von unseren Erfahrungen und Einstellungen ab, sagt Anouk Algermissen.
Was ist denn überhaupt meine Definition von einer glücklichen und gesunden Beziehung? Das wird natürlich auch wiederum das beeinflussen, was ich als ein Warnsignal erlebe oder nicht.
Aber in den sozialen Medien werden individuelle Red Flags oft verallgemeinert. Die negativen Erfahrungen Einzelner erscheinen dort schnell wie allgemeine Regeln. Hier einige nachgesprochene Aussagen aus Instagram-Videos.
Achte darauf, wie sie über ihren Vater spricht. Das zeigt dir nämlich mehr, als du glaubst. Wie jemand über seine Eltern spricht, ist kein kleines Detail. Es zeigt dir sehr, sehr viel.
5 Red Flags für eine Person, die du gerade kennenlernst. Die erste Red Flag ist, wenn er dir am Anfang schon Kosenamen gibt. Sowas wie Schatz, Mäuschen, mein Engel. Weil das macht er dann ja mit jeder. Und du bist nichts Besonderes mehr.
Inkonsistentes Verhalten. An einem Tag Friede, Freude, Eierkuchen, emotionale Verfügbarkeit und am nächsten Tag hast du da einen Eisklotz vor dir sitzen. Und das macht etwas mit dir und deinem Nervensystem.
Red Flags in einer Beziehung, bei denen ich sofort Schluss machen würde. Wenn er nicht gesund streiten kann. Wenn ich ein Problem anspreche und er muss sich sofort rechtfertigen oder sagt, aber du hast doch auch XY gemacht. Wo sind wir denn? Im Kindergarten?
Social Media hat absolute Vorteile und auch Nachteile. Die Vorteile sind, wir haben für Dinge mehr Aufmerksamkeit und Worte. Worte sind total wichtig, damit ich Verhalten beschreiben kann und es einordnen kann. Das heißt, ich gehe dann vielleicht weniger über Situationen hinweg, die mir tatsächlich nicht gut tun, weil ich jetzt im Hinterkopf habe, vielleicht ist das eine Red Flag. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, weil die Meinungen von so vielen Menschen auf Social Media sind, was ja auch einen positiven Vorteil hat, haben wir natürlich auch diese Verwässerung von Begriffen. Das heißt, irgendwie wissen wir gar nicht mehr, wo sind denn jetzt die Grenzen, was bedeutet das wirklich konkret? Und das kann wiederum dazu führen, dass wir unklarer werden.
Und dann besteht die Gefahr, dass wir einfach übernehmen, was wir oft sehen und sich dadurch in uns festsetzt, als scheinbar unumstößliche Norm. Nach dem Motto, also wenn sie das tut, geht gar nicht. Wenn er sich so verhält, no way. Halten wir fest, Red Flags sollen uns davor schützen, in Fallen zu tappen, aus denen wir schwer wieder rauskommen. Fehler zu wiederholen, die wir oder andere schon gemacht haben. Und das ist wichtig und gut so. Aber vielleicht schützen sie uns manchmal so gut, dass wir niemanden mehr wirklich an uns heranlassen. Dann fühlen wir uns zwar sicher, aber sind auch selbst eingesperrt hinter der Mauer, die wir uns selbst errichtet haben.
In meiner idealen Welt würde jeder seine eigenen Red Flags aus seinen Erfahrungen und seiner Intuition, also aus seinen Schutzstrategien entwickeln und gleichzeitig überprüfen, ist dieses Narrativ, das ich mir da erzähle, dass das wirklich so furchtbar ist, was da auf mich zukommen könnte. Und wenn ich das häufig genug lese, dann wird dieses Narrativ in meinem Kopf wahr. Die Folge davon könnte sein, dass zwei Menschen mit den Red Flags im Kopf wie einer Checkliste einander lauernd gegenüber sitzen und darauf achten, was passiert jetzt als nächstes, damit ich sicher bin und sofort hier raus kann. Diese Schutzstrategie, die wir da anwenden, schützt uns möglicherweise sehr gründlich, weil jede Schutzstrategie auf Distanz aufgebaut ist und diese Red Flags natürlich Distanz auslösen sollen.
Hinzu kommt, dass wir unter anderem durch Dating-Apps eine scheinbar unendliche Zahl an potenziellen Partnerinnen und Partnern zur Auswahl haben. Theoretisch könnte ich eine Person vom anderen Ende der Welt kennenlernen. Und diese Auswahl überfordert. Wir arbeiten deshalb gerne Checklisten ab, die uns Orientierung geben sollen, um auch ja die beste Partie für uns zu wählen. Da ist es leichter zu sagen, der ist Fleisch, also Red Flag. Nächster bitte. Und wenn wir endlich glauben, eine passende Person gefunden zu haben und die ersten Konflikte auftauchen, einfach weil wir unterschiedlich sind, dann sind wir ganz schnell alarmiert.
Eine Beobachtung, die ich in den vergangenen 10 Jahren durchaus gemacht habe, ist, dass aus, ich sag mal, kleinen, guten Konflikten ganz schnell große Konflikte eskalieren. Und meine Vermutung ist, die teile ich mit anderen Personen, das hat damit zu tun, dass wir in einer Metakrise leben. Und diese Metakrise besteht aus verschiedenen Faktoren, ökologisch, politisch, je nachdem, was mir Angst bereitet. Mein Nervensystem ist automatisch in Alarmbereitschaft. Und wenn das Nervensystem in Alarmbereitschaft ist, dann sucht es Gefahren.
Das Nervensystem schaltet quasi auf Autopilot und ist dabei viel schneller als der Verstand. Und das bedeutet, dass wir auf Kleinigkeiten eventuell sehr viel gestresster reagieren als notwendig und als uns selbst lieb ist.
Es kommt auch noch hinzu, dass die Bezugsperson, unser Liebster, unsere Liebste, sitzt neben uns, ebenfalls mit dem Screen. Unser Wunsch nach Verbindung wird nicht eingelöst. Das wiederum sorgt dafür, dass unser Nervensystem, das auf Verbindung aus ist, nicht das bekommt, was es gerne möchte, nämlich eine Koregulation. Ich muss mich also selbst regulieren.
Ein Beispiel. Sie kommt gestresst nach Hause, möchte mit ihm einen Spaziergang machen und dabei erzählen, wie furchtbar ihr Tag war. Er ist müde und K.O., möchte am liebsten gar nicht mehr reden, sondern nur neben ihr auf dem Sofa einen Krimi anschauen und Erdnüsse knabbern. Sie denkt, dieser Langweiler, irgendwann sitzen wir dann nur noch schweigend auf der Couch und werden immer dicker. Er denkt, sie ist einfach so anstrengend, muss man denn dauernd reden? Am Ende von jeder gescheiterten Beziehung oder Datingphase fragt man sich doch immer, hätte ich das Ende vorhersehen können? Gab es Warnsignale, die zeigten, diese Beziehung hat ein Ablaufdatum?
Menschen haben unterschiedliche Werte, Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen. Das ist alles okay, solange sie die Beziehung leben, die sie leben wollen und niemand dabei irgendwie Schaden nimmt. Das heißt, es gibt in der Wissenschaft bestimmte Faktoren, die eher Beziehungstrennungen hervorsagen oder sagen können, das sind auf jeden Fall Punkte, die machen das schwieriger.
Und diese Faktoren, die Trennungen relativ sicher vorhersagen können, sind wissenschaftlich gut erforscht. Zum Beispiel von Professor John Gottman. Er nennt sie die 4 apokalyptischen Reiter.
Das sind Angriff, Verteidigung, Abwerten und Mauern. Und diese 4 apokalyptischen Reiter, das sagt ja schon der Name, wenn die am Horizont auftauchen, dann wird es furchtbar. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, dann beherrschen wir die alle.
Und das ist zutiefst menschlich, sagt Hegmann. Denn genau wie die Red Flags sind auch die apokalyptischen Reiter Schutzstrategien.
Man sieht das auch schön an der Reihenfolge. Auf die Kritik kommt die Verteidigung. Die Verteidigung ist eine Schutzstrategie und die ist sinnvoll. Also es ist ja sinnvoll, sich zu verteidigen. Nur in einer Paarkommunikation bedeutet das meistens rechtfertigen, rationalisieren, runterspiegeln, abwiegeln etc. Was passiert dann? Diese Schutzstrategie welches eine Stressreaktion ist, löst im Gegenüber erneut eine Stressreaktion aus und der wird dann oder sie wird dann zu einer weiteren Schutzstrategie greifen und das ist möglicherweise dann das Abwehren. Und darauf kommt vielleicht dann der Rückzug, das Mauern.
Wenn wir bemerken, dass unser Gegenüber eine dieser Schutzstrategien hochfährt, dann hilft vor allem eines.
Möglicherweise können wir nicht nachvollziehen, warum das für diese Person sinnvoll ist, aber dafür könnten wir nachfragen. Und da bin ich bei, ja, der Empfehlung, erzähl mir mehr darüber. Ich muss nicht einverstanden sein, wenn ich dich verstehen möchte. Im Gegenteil, ich kann sehr wohl bei meiner Meinung bleiben, dass das eine doofe Idee ist. Ich bin nicht einverstanden. Aber ich würde gern verstehen, warum dir das so wichtig ist. Erzähl mir mehr.
Nicht jede Schutzstrategie ist also ein Grund, auf Abstand zu gehen. Manchmal sollte sie erst einmal ein Anlass sein, genauer hinzuschauen und nachzufragen.
Also ich denke mir immer, es gibt viele Warnsignale. Wenn ich die dann anspreche, mache ich schon mal den Erwachsenen-Move. Also dann bin ich schon mal sozusagen auf jeden Fall gut mit dabei. Wenn ich es offen anspreche, ohne direkt, dass es ein Angriff ist, und sagen, hey, mir geht's damit nicht gut. Die Reaktion des anderen sagt mir sehr viel darüber, ob die Person bereit ist, auf mich einzugehen und meine Bedürfnisse wertschätzt oder nicht.
Wie geht mein Gegenüber auf mich ein? Entschuldigt sie sich? Rechtfertigt er sich? Oder zeigt sie Bereitschaft, an sich zu arbeiten?
Weil wenn die andere Person nicht in der Lage ist, auf Probleme mit mir einzugehen, ja, dann hat ja aber die Freundschaft, die Beziehung, was auch immer, gar keine Möglichkeit, sich zu verändern. Und das ist meistens ein Problem, weil Beziehungen müssen flexibel bleiben, Beziehungen müssen sich anpassen. Menschen verändern sich die ganze Zeit. Das heißt, wenn jemand sagt, hey, das passt für mich nicht mehr oder hey, es gab eine Veränderung, dann müssen wir in der Lage sein, darauf einzugehen. Und ich finde, das ist immer der wirklich echte Test für Beziehungen, ob sie auch über die Zeit hinweg überdauern können.
Nicht alle Warnsignale sind harmlos. Nicht alles ist Beziehungsarbeit und hat Entwicklungspotenzial, sagt Paartherapeutin Algermissen.
Alles, was irgendwie emotionalen Leidensdruck hervorlöst und irgendwie immer wieder passiert, dass es eine Wiederholung da drin gibt. Immer wieder habe ich das Gefühl, dass meine Gefühle nicht den Platz bekommen, den sie eigentlich bekommen müssten. Immer wieder habe ich das Gefühl, dass wenn ich Kritik oder einen Wunsch äußere, dass sich das Ganze gedreht wird und ich hinterher als die schuldige Person dastehe. Also das sind so Sachen, wo ich zum Beispiel auch in der Praxis hellhörig werde, wenn ich merke, hier gibt es ein Muster, etwas, was sich wiederholt. Und selbst wenn man versucht, es anzusprechen, verändert sich da nichts.
Was auf keinen Fall verhandelbar ist, sind Gewalt und Kontrolle. Das sind keine Red Flags mehr. Der Soziologe Evan Stark spricht von Coercive Control, also systematischer Kontrolle in Beziehungen. Damit meint er nicht nur körperliche Gewalt, sondern Muster, die sich mit der Zeit wiederholen. Wenn der Partner entscheidet, mit welchen Freundinnen sich die Partnerin treffen darf und mit wem nicht. Wenn er das Handy und ihre Aufenthaltsorte überwacht, Entscheidungen beeinflusst, das Verhalten überwacht oder klein macht, sie finanziell von sich abhängig macht. Also wenn er systematisch die Selbstständigkeit einer Person untergräbt. Und das betrifft überwiegend Frauen.
Warnsignale sollten nicht nur im Dating und im Kennenlernen Relevanz haben. Für viele Menschen ist es so, okay, dann habe ich jetzt irgendwie mich darauf fokussiert, die perfekte Person zu finden. Und dann, sobald ich in der Beziehung bin, lasse ich das einfach laufen und gucke gar nicht mehr darauf, ob mir das noch gut tut, ob sich da Muster eingeschlichen haben, sondern bin dann sozusagen, habe die Scheuklappen auf. Man sollte schon natürlich Klarheit haben im Dating, aber genauso auch Klarheit in der Beziehung.
Ich glaube, dass Red Flags nicht nur im Kontext von romantischen Beziehungen relevant sind, sondern auch in anderen Verbindungen, sei es mit Kolleginnen, Kollegen, sei es mit Freundinnen, mit Freunden, auch mit Eltern. Das basiert natürlich auf meinen schmerzhaften Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich versuche zu vermeiden. Ich möchte nur dazu einladen, nachzufragen, ob das Narrativ, dass das gefährlich ist, was ich da glaube, was gefährlich sein könnte, tatsächlich bedrohlich ist oder nicht. Wenn ich zu dem Ergebnis komme, das ist bedrohlich, unbedingt auf meine Intuition hören und sagen, da distanziere ich mich lieber davon. Ganz klar.
Red Flags wollen uns schützen, können aber auch echte Verbindung verhindern. Wichtig ist, die eigenen Red Flags zu hinterfragen. Zum Beispiel, was ist so schlimm daran, wenn mein Partner Fleisch isst? Was kann schlimmstenfalls passieren?
Und wenn man das rausgefunden hat, kann man es beim Gegenüber ansprechen. Denn entscheidend ist nicht, ob Menschen Fehler machen. Entscheidend ist, was passiert, wenn man das Problem anspricht, sagt Paartherapeutin Algermissen.
Man braucht Klarheit und man braucht gleichzeitig auch eine Offenheit für Menschen, die Fehler machen. Menschen sind nicht perfekt, wir machen Fehler. Die größere Frage ist nicht, ob jemand niemals Fehler macht, sondern ob er bereit ist, an sich zu arbeiten.
Und das gilt im Übrigen für beide Seiten.
Wir alle sind ja super vielschichtig und komplex und differenziert. Also wenn ich zu spät komme, dann war die Katze krank, ich musste noch ein Telefonat führen, ich musste eine Mail beantworten, das Fahrrad funktionierte nicht. Also da gab es wirklich viele, viele Gründe. Wenn du zu spät kommst, dann bin ich dir nicht wichtig genug und du liebst mich nicht. Ich bin komplex, du bist ganz einfach. Und Red Flags vereinfachen auf eine Art und Weise, nicht immer, aber häufig, das Verhalten von anderen Personen.
Vielleicht geht es am Ende also gar nicht darum, jede Red Flag sofort aus dem eigenen Leben zu verbannen. Vielmehr müssen wir lernen zu unterscheiden, was wirklich nicht verhandelbar ist und was einfach nur anders ist, als wir es gewohnt sind. Denn gute Beziehungen entstehen nicht dort, wo alles passt, sondern zwischen zwei Menschen, die bereit sind, miteinander herauszufinden, was hinter bestimmten Verhaltensweisen steckt. Manchmal bestätigt sich dabei ein ungutes Gefühl. Manchmal merkt man aber auch, hinter der vermeintlichen Red Flag steckt kein Risiko, sondern einfach ein Mensch mit anderen Erfahrungen, Bedürfnissen oder Unsicherheiten. Übrigens, nur weil man eine Red Flag beseitigt hat, bedeutet das nicht, dass man dann eine Traumbeziehung ohne Probleme führt. Alex, mein damaliger Freund, und ich, wir trennten uns nach etwa 3 Jahren. Und das, obwohl er aufgehört hatte, Fleisch zu essen. Und als ich meinen jetzigen Freund kennengelernt habe, war ich soweit, meine Red Flag zu hinterfragen. Heute denke ich, solange er mich unterstützt und offen dafür ist, auch mal vegetarisch zu essen, reicht mir das aus. Nun sind wir seit ungefähr 7 Jahren zusammen.
Victoria Marciniak über Red Flags, wie sie uns schützen sollen, aber auch echte Verbindungen verhindern können. Viele weitere Radiowissen-Beiträge gibt's in ARD Sounds. Die Links zu diesen Hörtipps findet ihr in den Shownotes. Und für mehr Psychologie-Themen empfehlen wir euch unseren Podcast Wie wir ticken in ARD Sounds.